Das, also
sie,
na, na, das ist
eine sehr grundsätzliche Diskussion, anstelle zu ihrem ursprünglichen Thema zurückzukehren, was hätte die Ukraine entscheiden sollen? Und ihre These war doch, die EU hat aggressiv die Ukraine dazu bewegt, das zu machen, russische Interessen übersehen und darauf gepfiffen und jetzt kommt ein Krieg und so weiter. Sie vergessen die Ukrainer. Die Ukrainer gucken sich das an. Nicht die ganze Bevölkerung möchte das, das stimmt schon. Aber das ist momentan, mit Verlauf, der einzige Weg, der der Ukraine vorgelegt wurde und die sie vor sich sieht. Was ist der andere Weg?
Ich schließe mich an und dann kurz darauf. Ja, richtig. Und Sie erzählen jetzt von einem Versuch, das Land kapitalistisch zu konzipieren und negativ beschreiben Sie nur das Abkommen mit der Europäischen Union, vergessen aber das andere Angebot, obwohl in Russland das gleiche Modell jetzt irgendwie auf den Schienen läuft, wie eigentlich in der ganzen Welt bei uns, wo die ganzen Renten in diesem Kreis, ja, wo es ist, also ich verstehe nicht, ob die Diskussion jetzt über die Ukraine ist oder um das Modell des weltweiten bösen Kapitalismus. Und ob man an diesem Land, an der Ukraine, was anders als in der ganzen Welt gestalten könnte, könnten Sie das vielleicht sagen? Was sollte dann die Ukraine in der Krise, konkret in dieser Situation, ohne theoretische Überlegungen konkret tun, um sich zu stärken, aus der Ukraine, aus der Krise herauskommen und Chancen auf vielleicht bessere Zukunft zu haben.
Ich möchte zunächst noch was sagen zu Ihrer Argumentationstechnik.
Jetzt bin ich dran.
Jetzt möchte ich was sagen zu Ihrer Argumentationstechnik. Es hilft gar nicht weiter in der Diskussion, wenn ein Redner wie ich soeben Einwände gegen diese Art des Wirtschaftens vorbringe, die nicht bloß ich, sondern auch die, die Sie betreiben, Kapitalismus nennen. Es hilft gar nichts, wenn man das Wort Kapitalismus mit einem Attribut versieht und meint, dadurch, dass man das Argument lächerlich macht, hätte man es entkräftet. Der böse Kapitalismus klingt bei mir durch. Das ist kein Einwand in keiner Hinsicht. Es zeugt bloß davon, dass es abgelehnt wird, das Argument. Aber das ist eben gar kein Argument der Ablehnung, sondern bloß des Lächerlichmachens. Das ist keine gute Art, auf Einwände einzugehen. Da hinten noch eine Wortmeldung.
Das war nur eine Anmerkung. Und zwar, ich hatte mich irgendwie am Anfang gefragt, was Sie gemeint haben, dass es nicht um eine Partei geht. Aber mir scheint es so, dass es immer, wenn es um diese Ukraine-Diskussion geht, es immer um die Dilemma, um A oder B, um Westen, um Russland oder und so weiter. Und ich finde es, also ich meine, wir sind nicht hier, um irgendwie Lösungsstrategien zu finden oder so. Aber ich finde es immer so schade, dass man halt immer nur A und B sieht. Und es gibt halt, ich weiß nicht, in diesen Trainingsbereichen gibt es nicht nur das Dilemma, sondern auch das Tetralemma. Also, dass es immer sozusagen eine Synthese gibt oder halt keins von beiden. Und ich finde, das ist vielleicht auch so ein Punkt, inwiefern die Ukraine eine Chance sein könnte, auch, oder diese Diskussion um die Ukraine eine Chance sein könnte, anstatt dass immer nur so zu diesem Punkt.
Da oben ist noch eine Wortmeldung.
Ja, ich wollte da ein bisschen anhängen an dieses Argument zu den beiden Vorrednern. Aus der dritten Reihe haben mit Beantwortung vorgetragen, dieser kapitalistische Weg, das sei ja wohl der einzig in Frage kommende Weg für die Ukraine. Ist er natürlich nicht. Dass es der einzige Weg ist, das haben immer schon Sie in diesem Weg befürworten. Ein relevanter Teil der Leute in der Ostukraine sieht diesen Weg anders. Und hier sind ja gerade Argumente vorgetragen worden, warum es für die Ukrainer wahrscheinlich sehr viel besser wäre, sie würden nicht ihr Heil entweder bei der EU suchen, um deren armes Anhängsel zu werden. Sie würden auch nicht ihren Weg suchen bei Russland, sondern sie würden sich mal überlegen, ob es nicht mit, vielleicht mit ihren Renten und Höhnen besser bestellt wäre, wenn sie aufhören würden, ihren Lebensunterhalt immer abhängig davon zu machen, dass vorher irgendjemand mit ihnen Gewinn gemacht hat. Das wäre das Plädieren für den dritten Weg.
Ich glaube zwar nicht, dass unter den ukrainischen Menschen, soweit sie mir bekannt gemacht werden, überhaupt viele existieren, die für diese Idee aufgeschlossen wären. Aber eines weiß ich, die wären gar nicht imstande, wenn sie dafür aufgeschlossen wären, aus freien Stücken diesen Weg zu gehen. Dazu ist die Ukraine mittlerweile viel zu sehr das Einmischungs- und Aufmischungsfeld Amerikas und der EU auf der einen Seite und Russlands auf der anderen Seite. Und wenn Sie wissen wollen, warum dahinter so viel Gewicht gelegt wird, auch das kann man alles in Zeitungen lesen, und Sie lesen ja sicher auch Fachzeitungen. Brzezinski, der alte Präsidentenberater von Reagan, wird in diesen Tagen oft zitiert mit dem Argument, wenn Russland die Ukraine als Einflussbereich verliert, ist es endgültig keine Weltmacht mehr. Um das wird gekämpft, um das wird gerungen, und dafür bieten die beiden Blöcke, der Westen wie Russland, ihre finanziellen, ihre logistischen und auch ihre militärischen Mittel auf, sodass das ukrainische Volk, wenn sie sich überhaupt aufgeschlossen zeigen würden, die Leute, für solche Ideen, sicher das letzte Subjekt ist, das die Entscheidung in der Hand hätte.
Die Regierung wurde demokratisch gewählt, dabei haben Sie recht. Allerdings hat die neue Regierung neue Verfassung in der Ukraine gemacht, in der Regierung alle Gerichte, Polizei, also Judikative, Exekutive, alle möglichen Mächte unterordnet worden sind. Wenn Sie jetzt Argumente in Saudi-Arabien reinbringen, müsste ich sagen, wenn es mir als Bürger gut geht und mein Präsident viel Geld hat, dann sage ich doch, nein, warum nicht, dann kann er haben. Aber wenn ich Steuer zahle, mein Vater als mittelständischer Unternehmer nicht arbeiten kann, wenn ich im Krankenhaus, wenn es um mein Leben geht, ich bin mal schwanger, ich muss entbinden, 1000 Euro zahlen muss, um überhaupt entbinden zu können, weil sonst nimmt man keinen Arzt an. Wenn das alles, dieses korruptive System existiert und es gibt einen Vater, der das alles deckt, dann sage ich, es ist mir wert, gegen diesen Vater, gegen dieses System aufzutreten. Wenn es mir gut gegangen wäre, hätte ich nichts gesagt. Aber dieser eine Mensch oder diese Gruppe von Menschen hat viele Gelder von der Bevölkerung geklaut. Darum ist man auf die Straße gegangen. Und das stimmt leider nicht, leider oder Gott sei Dank, dass die Amerika angeblich Euromaidan gesponsert hat. Denn jede Familie, hat Geld aus der eigenen Tasche genommen und an die Medikamente nach Kiew geschickt. Ich habe selber 30 Euro, mehr hatte ich damals nicht, nach Kiew geschickt, um diese Gruppe zu unterstützen, die für die Demokratie kämpft. Und aus vielen Geldern der Bevölkerung wurde hauptsächlich, weil so viel Geld konnte keiner investieren, wie viel Geld ist denn in Kiew geflossen. Man muss bedenken, die Leute sind irgendwo untergekommen, die haben irgendwo gegessen, irgendwas gegessen. 3 Monate hat es gedauert, ja. Man hat so viele tausende Leute da finanziert, ja. Das ist von der Bevölkerung finanziert worden.
Machen wir mal eine Zäsur an der Stelle, um das zu beurteilen. Das war jetzt ein sehr langer Bericht über die Verhältnisse in der Ukraine. Ja, hier kommen noch 2 Wortmeldungen, dann sage ich was dazu.
Ich hätte 3 wirklich nur ganz kurze Anmerkungen, und die sind auch keiner wertenden Natur, weil ich mich zumindest öffentlich keiner Meinung irgendwie bekundige, weil ich das auch sehr schwierig finde. Also zum einen die Anmerkung, dass Sie also gesagt haben, Sie haben auch Demokratiekämpfer unterstützt und so weiter. Es gibt doch, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt doch beiden Seiten ehrliche Leute, die für Werte einstehen. Auf beiden Seiten gibt es aber genauso andere Interessen, die damit einspielen. Darum natürlich, ich glaube daran, dass im Maidan bestimmt viele löbliche Leute da waren, die an die EU geglaubt haben, die wirklich gute Interessen verfolgt haben. Aber das muss nicht ausschließen, dass da nicht noch andere Leute dabei waren, genauso auf der anderen Seite. Weil es wird immer von diesen pro-russischen Separatisten geredet. Das ist auch keine homogene Gruppe. Ich glaube, das kann man auch so als Außenstehender sagen. Die zweite Anmerkung ist bezüglich Ukraine. Der Präsident ist an die Macht gekommen, hat Verfassung geändert, hat seine Machtposition gestärkt, missbraucht und das Volk gnadenlos, also es gibt ein schlechtes Lohnniveau wahrscheinlich in der Ukraine und auf jeden Fall macht er halt nicht gute Dinge. Dasselbe haben wir in Ungarn, genau dasselbe. Orban hat auch die Verfassung komplett über den Haufen geworfen, seine Macht missbraucht, mitten in der EU, wohlgemerkt geografisch im Herzen der EU, naja, was wird da gemacht? Und die auch nur eine Anmerkung zum Überlegen. Und die dritte Anmerkung ist, wir alle wollen natürlich Frieden. Ich bin fest überzeugt, keiner hier möchte einen Krieg und so weiter. Aber diesen Status quo, den wir haben, glauben Sie da, dass wirklich nur noch Ideale da durchsetzbar sind oder man sich nur noch auf Ideale als Rechtfertigungsgründe berufen kann? Weil ich glaube, dieser ganze Konflikt ist so zentral aus jeder Perspektive, gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher und so weiter und so fort, dass da mehr mitspielt als nur der Glaube einer Bevölkerung an Ideale, sondern auch durchaus wirtschaftliche oder andere, von denen ich nichts weiß, von denen Sie vielleicht nichts wissen und so weiter und so fort. Das wäre meine dritte Anmerkung, die ich mal da loswerden möchte. Danke.
Ich kann an dem Bericht Folgendes nachvollziehen und einiges nicht billigen. Wenn ein Mensch in der Ukraine lebt, so wie Sie das über eine Zeit lang getan haben oder immer wieder tun, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass so ein Mensch Bilanz zieht und sagt, ich habe gelernt und mich ausgebildet, aber einen gescheiten Arbeitsplatz finde ich nicht. Es gibt Menschen, die haben einen Arbeitsplatz, auch in der Ukraine. Achmetow beschäftigt über 100.000 Leute in seiner Fabrik in der Ostukraine. Die arbeiten dort für ein mieses Geld. Auch das verstehe ich, dass die sagen, das sind keine schönen Verhältnisse, so zu leben. Und wenn man Rentner ist und man hört vom Rentenniveau der Ukraine, dann sind die 100 oder 150 Euro, die man dort bezieht als Rentner, desaströs. Auch das verstehe ich. Und das würde ich gerade so gut hierzulande ebenso betrachten und sagen, der Niedriglöhner, der Rentner, der junge Mensch, der keine Arbeit findet, sondern als abgeschriebene Generation in Griechenland oder Spanien haust, das sind Lebenswege. Die haben allen Grund dazu zu sagen, das finde ich nicht lebenswert in so einem Land und so einem Wirtschaftssystem. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt kommt eine Weggabelung. Die Frage wäre, woran liegt das? Denn wenn man sich über dieses Schicksal beklagt und sagt, das will ich so nicht, dann käme es ja sehr darauf an, den Grund ausfindig zu machen, denn gegen den müsste man vorgehen. Sonst kann man seine Lage nicht bessern. Jetzt, Moment, jetzt zu der Diagnose, die den Grund betrifft. Da hört meine Billigung auf. Ich glaube sofort, dass Janukowitsch, genauso wie Timoschenko, sich, dass sie an der Macht sind, die Taschen zuschaufeln. Ich weiß auch von der Ukraine und dem Machtkampf in der politischen Elite, das ging ja schon viel früher mit Juschenko und seinem Säureattentat los, dass die, wenn sie an der Macht sind, die Konkurrenten, die sie als Vertreter eines Irrwegs der Ukraine halten, der Kampf zwischen Pro-West, Pro-Ost, schlecht behandeln und wenn es geht, einsperren. Das glaube ich. Aber was ich nicht glaube, ist, dass der Umstand, dass ein Präsident Geld in den Taschen hat und eine teure Datscha hat, der Grund für die Lage des Lebens und der Menschen in der Ukraine ist. Ihre Argumente waren vorhin, hätte es allen Menschen gut gegangen in der Ukraine, wäre es ja verschmerzbar, dass der Mann eine große Autosammlung hat. Wo es aber nicht gut geht, ist es nicht verschmerzbar. Das stellt einen merkwürdigen Zusammenhang her. Denn jetzt tue ich ja so, ich bitte für einen Augenblick noch um Geduld, denn damit tue ich ja jetzt so, wenn ich das zum Zentrum meines Angriffs erhebe, der korrupte Sack Janukowitsch. Als wäre dessen Wohlleben der Grund dafür, dass ich in dieser miserablen Lage lebe, als Student, als Arbeiter, als Rentner. Das stimmt auch in der Ukraine nicht. Auch in der Ukraine ist es so, dass der beschissene Lebensstandard der Leute, die bei diesem Achmetow arbeiten, von dessen Lohnzahlungen herrührt, nicht von Janukowitsch Reichtum. Die Renten, die die Menschen beziehen in der Ukraine und ihr Niveau, das ist diktiert in einem Land, wo das kapitalistische Wachstum, das sie gerne hätten, nicht zustande kommt, deswegen die Rentenkassen nicht prall gefüllt sind, also werden die Leute schlecht behandelt. Und, by the way, dass ausgerechnet ein Mensch, der einen Staat regiert, eine Autosammlung hat und goldene Wasserhähne, das ist überall in der Welt so. Auch unser Bundespräsident wohnt in Bellevue und nicht auf einem Zeltplatz.
Ja, der Aufstand ist ja nicht deswegen gewesen oder angefangen, weil es einem gut ginge, sondern weil es dem Volk schlecht ginge. Es ist sehr interessant, die Datsche von Merkel zu sehen und dann die Datsche von Janukowitsch und dann mal zu vergleichen, denn ich habe beide gesehen. Janukowitsch Datsche mit eigenen Augen, die Merkel Datsche auf dem Internet, aber das hat mir schon mal gereicht. Wenn Sie die beiden heute sehen, wenn Sie Kontoauszüge sehen, werden Sie schockiert sein, denn das nicht zu vergleichen ist. Allerdings geht es den Deutschen viel besser als den Ukrainern. Deswegen, wenn Sie wussten, wie es in der Ukraine wirtschaftlich einem durchschnittlichen Bürger geht, würden Sie auch nachvollziehen können, warum der durchschnittliche Bürger aus Protest auf die Straße rausgegangen ist.
Das kann ich ja nachvollziehen. Da liegt doch gar nicht unser Dissens, dass die Menschen über ihre Lebensumstände unzufrieden werden und deswegen dagegen vorgehen und Abhilfe schaffen wollen. Da liegt doch nicht der Dissens. Die Frage ist, wo liegt der Grund dafür?
Und die Korruption natürlich.
Die Korruption in diesem Land ist die Folge der Lage in diesem Land und nicht der Grund für diese Lage. In diesem Land, was man dort vorfindet, ist... Nein, ich war noch gar nicht fertig. Ich habe gerade angehoben. Die Lage in diesem Land ist, dass das wirtschaftliche Wachstum, das jeder kapitalistische Staat anstrebt, mit der Industrielandschaft, die die Ukraine aus alten sowjetischen Zeiten übernommen hat, nicht in Fahrt kommt. Es sind sehr viele unproduktive Betriebe dort, die eine Konkurrenz am Weltmarkt gar nicht aushalten. Das wenige, was es an großen Unternehmungen gibt, das haben sich, wie in der Sowjetunion, der Verblichenen auch, die Oligarchen gegriffen und daraus große Kombinate gemacht. Aber das wirtschaftliche Wachstum insgesamt in diesem Land, das auf dieser Grundlage zustande kommt, ist im globalen Wettbewerb nicht produktiv, verdient nicht genug, sodass es in der Ukraine Armut in viel drastischerer Form gibt als hier. Auf dieser Basis hat sich in der Ukraine die politische Führung genauso wie die Bevölkerung in zwei Lager zerlegt. Das eine Lager steht auf dem Standpunkt, das Mittel, um diese Lage zu verändern, ist der Anschluss an den Westen und den EU-Markt. Und die andere Fraktion steht auf dem Standpunkt, nein, wir brauchen den Anschluss an Russland, das ein Rohstofflieferant ist und ein angestammter Markt, auf dem die Ukraine wirklich ihre Waren verkaufen kann. Dort stößt sie nämlich nicht wie in der EU auf das Konkurrenzhindernis. Da ist alles produktiver, billiger, von der Qualität her anders. Diese beiden Fraktionen liegen im Streit. Die liegen im Streit und das führt dazu, dass jede Fraktion die andere wie einen Verräter behandelt und versucht, für ihren Standpunkt in der ganzen Nation, in der Bevölkerung, aber auch in der Unternehmerschaft, sich Rückhalt zu verschaffen. Das führt dazu, dass wenn ein Janukowitsch sagt, du bekommst den Zuschlag für dieses Aluminiumwerk oder du bekommst den Zuschlag für diesen Staatsauftrag, er sich das entgelten lässt, weil er dadurch sich und seine pro-russisch ausgerichtete Fraktion mit finanziellem und personellem Rückhalt versieht. Das ist, um es nochmal begrifflich zu sagen, die Folge von der Lage in dem Land, dass diese Figuren korrupt sind und sich Aufträge, die sie zuschanzen, oder Fabrikgründungen, die sie erlauben, entgelten können, entgelten lassen, bezahlen lassen, damit sie sich und ihre Fraktion gegen den Rest der Nation stärken.
Ganz kurz, ich muss mich gleich entschuldigen, deswegen werde ich jetzt nicht auf Ihre Aussage eingehen können, aber es scheint für die Ukrainer, sowohl auch für die Europäische Union, eine große Frage zu sein. Russland ist ein wichtiger Wirtschaftspartner wegen dem Gas. Deswegen möchte ich einfach mal eine Frage in die Gruppe zu werfen. Man könnte, es ist ja immer schlecht, wie Sie gesagt haben, sich erpressbar zu machen durch irgendwelche Hebel. Und wir sind gewissermaßen von Russland wegen dem Gas abhängig und dadurch auch erpressbar und dadurch auch nicht frei in unserem Handeln. Deswegen wäre es doch nicht für Deutschland, sowohl für die Ukraine, interessant, mal auf die Energiewende umzusteigen, damit man nicht so sehr von einem, egal von welchem, und beziehungsweise abhängig ist. Damit bedanke ich mich ganz herzlich und möchte mich entschuldigen, dass ich Sie helfe.
Okay, ich will aber dennoch zu dem Argument von Ihnen, auch wenn Sie uns jetzt leider verlassen, noch eine Bemerkung machen, um klarzustellen, warum wir uns manchmal missverstehen in unserem Dialog. Diese Skizze vom Weltmarkt. Es gibt Energielieferanten wie Russland, die ihre große Energiereserve gern als Erpressungshebel einsetzen, um hohe Preise durchzusetzen in Volkswirtschaften, die davon abhängig sind. Das tun sie. Umgekehrt, Länder wie Deutschland ist darauf erpicht, nicht erpressbar zu sein, sondern möglichst den anderen in den Status zu versetzen, ihm Preise und Konditionen aufzunötigen. Dafür bauen sie zum Beispiel verschiedene Pipelines. Nord- und Südstream sind Pipelines, die nur den einen Grund haben, am russischen Territorium vorbei. So, das ist jetzt ein kurzer Aufriss von Ihnen gewesen über die Art und Weise, wie kapitalistische Staaten miteinander Energiewirtschaft betreiben. Und in dieser Welt möchte ich überhaupt nicht für diese oder jene Option plädieren, sondern ich möchte sagen, das ist eine beschissene Welt, wo die kapitalistischen Wirtschaften und ihre Staaten wechselseitig gegeneinander ihre Ressourcen als Erpressungsmittel in Sachen Bereicherung und Einflussnahme einsetzen. Und die Energiewende, wenn sie von Ihnen als Tipp kommt, kommt viel zu spät. Darauf sind die schon lange selber gekommen. Dass man nicht einfach abhängig sein darf von Öl und Gas, sondern Sonnenenergie und Windräder braucht, um die andere Fraktion, die mit diesen Energien ihr Geschäft machen will, ins Abseits stellen zu können, weil man auf ihre Lieferungen nicht angewiesen ist und deswegen den Preis drücken kann. Und es ist zu Recht der Hinweis gekommen, dass die Ökonomie Russlands im Wesentlichen eine Öl- und Gasrentenökonomie ist. Die leben vom Rohstoffverkauf und von sonst nicht sehr viel. Das nur mal zur Einordnung, dass unser Argument keine Handreichung sein möchte, wie man sich in einer solchen Welt konkurrierender Staaten und kapitalistischer Wirtschaften besser oder schlechter positioniert, sondern unser Argument soll sein, das wirft ein schlechtes Licht auf die Konkurrenz dieser Staatenwelt und ihrer Wirtschaftsapparate, die, um diese Konkurrenz zu ihren Gunsten zu entscheiden, Völker benutzen und im Extremfall sogar verheizen. In der Ukraine findet bereits Krieg statt, und es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass daraus ein größerer wird, weil die USA in der Frage der Dezimierung russischen Einflusses einfach nicht locker lassen.